mit euch über das Wort Gottes zu sprechen. Ich habe mir gestern die Predigt bin ich nochmal durchgegangen und es hat mich einfach mit Freude erfüllt, wieder heute hier sein zu können, um mit euch über diesen Text zu sprechen, weil ich glaube, dass da so viel Wahrheit drin steckt, weil ich glaube, dass Gott uns Mut machen will, auch heute wieder, da nicht aufzugeben, dran zu bleiben, und er uns Mut machen will, dass er hinter uns steht. Und bevor wir jetzt gleich den Text zusammen einmal lesen und ich dann darüber spreche, möchte ich einfach den Heiligen Geist auch einladen, dass er uns, während ich den Text schon lese und Dinge aufschließt, vielleicht einzelne Dinge auch für dich schon hervorhebt, wo er sagt, das möchte ich heute dir mitgeben. Heiliger Geist, und so wissen wir, dass aus dir die Erkenntnis kommt, dass wir nur diese Wahrheit erkennen konnten, das Evangelium, weil du es uns geschenkt hast. Und so bitte ich auch, dass du jetzt das Wort uns aufschlüsselst, dass du uns den Text aufschlüsselst und uns zeigst, was dafür für uns heute dran ist. Amen. Wir lesen heute den 2. Petrus, und zwar ab Kapitel 1, Vers 1, also von vorne weg. Und wir schauen mal, was Petrus da den Empfängern zu sagen hatte. Genau, perfekt. Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben, wie wir, einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unserem Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierde ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zu eurer Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr von jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Petrus möchte hier etwas ganz klar machen, glaube ich. Und ich glaube, was er uns klar machen möchte, ist, wir haben eine Aufgabe. Du hast eine Aufgabe von Gott bekommen. Und wie wir gleich sehen werden, ist nicht so, dass er uns nur eine Aufgabe gibt und uns damit alleine lässt, sondern er lässt uns nicht damit alleine. Aber diese Aufgabe hat natürlich eine gewisse Herausforderung. Es hat eine gewisse Berufung, eine gewisse Dringlichkeit, die damit drinsteckt. Und die macht Petrus auch klar. Die macht er vor allem in den letzten Versen klar, wie wir dann später sehen werden. Und eigentlich ist es was Schönes, eine Aufgabe zu bekommen. Manchmal ist es ja auch was Bedrückendes, wenn man so eine Aufgabe kriegt, wenn man vielleicht eine Berufung bekommt, wenn man vielleicht eine Arbeit kriegt, die man sagt, okay, wie soll ich die denn überhaupt machen? Aber das Schöne daran ist, dass eben Gott uns nicht nur diese Aufgabe gibt, sondern auch alles, um diese Aufgabe zu erledigen. Aber es ist eben auch so, dass diese Aufgabe von uns verlangt, nicht nur zu arbeiten, nicht nur stupide Arbeit zu tun, sondern auch alltägliche Muster zu durchbrechen, unseren Charakter zu verändern. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Unseren Charakter zu ändern kann manchmal ganz schön schwer sein. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben, auch aus der vergangenen Woche wieder. Ich kenne das gut, dass zum Beispiel, es gibt so manche Dinge, die man mir sagen kann oder die jemand sagen kann und es löst gleich was in mir aus. Vielleicht kennst du das. Irgendwie einen Satz oder irgendein Thema, das angesprochen wird und man ist gleich vielleicht auf 180 und man merkt, meine Emotionen rebellieren sofort und ich schalte in einen anderen Modus. Das ist sowas, was seinen Charakter betrifft oder vielleicht die Persönlichkeit, wie man geprägt wurde, was einen geprägt hat. Und Teil der Aufgabe ist auch, das zu verändern. Aber ich merke, das ist ganz schön schwer. Das kann ich nicht einfach so machen. Sondern da braucht es irgendwie eine Kraft, da braucht es mehr, um das zu tun. Und ich glaube, das steckt alles in dieser Aufgabe drin, die wir haben. Und jetzt steigen wir ein in den 2. Petrus mit dem Vers 3 und schauen mal, was Petrus da darüber schreibt. Und zwar sagt er hier, Jesu göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zu einem Leben in Ehrfurcht vor Gott erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Gut, so Verse klingen erstmal ein bisschen kompliziert. Ich mache das dann meistens so, dass ich die Verse so ein bisschen auseinandernehme und mal so ein bisschen einteile, was ist denn eine Aussage nach der anderen. Und das wollen wir mal machen. Wir wollen mal schauen, was sind denn die Aussagen, die Petrus so in diesen Vers hineingesteckt hat. Und das Erste, was wir lesen, ist, dass Jesus uns eine Berufung gegeben hat. Er hat uns berufen. Das bedeutet, wir werden ausgewählt, so zu leben. Wir werden ausgewählt, diese Aufgabe zu tun. Es ist nicht so, dass wir uns das selber aussuchen. Es ist nicht so, dass wir sagen, ja, ich habe da jetzt nachgeforscht und ich habe nach dem besten Weg und nach dem besten Weg zu leben gesucht und das habe ich jetzt gefunden, das habe ich erkannt aus mir selbst heraus. Nein, die Bibel schreibt ganz klar, wir sind dazu berufen, das so zu leben. Wir wurden gerufen, es ist etwas, was uns gegeben ist, es ist etwas, was uns geschenkt wurde. Das habe ich auch am Anfang in meinem Gebet ausdrücken wollen, dass wir überhaupt erkennen, wer Jesus ist, dass wir überhaupt erkennen, was er getan hat und was dieses Evangelium für uns bedeutet. Das schenkt uns Gott. Jesus sagt an der Stelle, alle, die Gott ruft, werden zu ihm kommen. Alle, die Gott aussucht, werden zu ihm kommen. Also dürfen wir wissen, es ist sein Entgegenkommen zu uns. Und wir wissen, dass Gott gut ist. Wir wissen, dass ein Gott der Liebe ist, der uns Leben schenken möchte. Deswegen dürfen wir wissen, dass wenn er uns beruft zu diesem Leben, zu dieser Aufgabe, dann steckt da Leben drin. Dann steckt da Freiheit drin. Dann ist es nichts, was es uns belastet, aber eben in was er uns hineinruft. Und das Besondere ist, er schenkt uns auch alle göttliche Kraft dazu, diese Aufgabe eben auszuführen. Und was ist denn diese göttliche Kraft, die er uns schenkt? Ich glaube, zuallererst ist diese göttliche Kraft, die er uns schenkt, der Heilige Geist. Das ist sein Geist, er selbst, seine Präsenz, seine Gegenwart, sein Wind. Das sind alles Beschreibungen für den Geist Gottes, die Bibel hat, der in unserem Leben und in mir ist und weht und Raum einnimmt, der das tut und das vollbringt. Und dieses Alte Testament hat ja dieses Wort Ruach, also das ist das hebräische Wort für Geist oder für den Geist Gottes, das wird mit Gott zusammengebracht. Und es bedeutet aber auch Wind. Und ich finde, Wind ist so ein gutes Beispiel dafür, was der Geist Gottes ist. Wind ist was wir nicht sehen. Wir wissen nicht, woher es kommt und wohin es geht, hier vielleicht die grobe Richtung, ja. Aber es ist was uns bewegen kann. Und wenn ein starker Wind geht, dann können wir manchmal diesem Wind auch gar nicht widerstehen. Er treibt uns einfach in eine Richtung. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Heiligen Geist, so können wir uns das auch vorstellen. Es ist eine Kraft, die uns anweht und die uns in eine Richtung schickt und uns hilft, in eine Richtung zu gehen. Ich denke nur ans Fahrradfahren, wenn ich Gegenwind habe, dann ist es schwierig, aber wenn ich Rückenwind habe, das wollte ich sagen, wenn ich Rückenwind habe, dann schiebt es mich förmlich in diese Richtung. Und ich glaube, so wenn wir mit Gott gehen in seine Aufgabe, dann ist es wie Rückenwind, das uns in diese Richtung schenkt. Das ist diese göttliche Kraft, die er uns gibt, das zu leben. Und das ist ein Versprechen, das er uns gibt. Darauf können wir hoffen, das können wir erwarten. Und eben der dritte Punkt in diesem Vers ist, zu was hat er uns eigentlich berufen? Und er hat uns berufen zu einem Leben in Ehrfurcht vor Gott. Wenn ich mich nicht irre, und ich schaue es gleich nach, damit ich euch nichts Falsches sage, ist es ein Leben, genau, ein Leben in Gottesfurcht, ist dieses Wort, das dafür Ehrfurcht vor Gott, so ist es hier übersetzt, steht. Und Gottesfurcht bedeutet im Grunde, dass ich mein Leben und mein ganzes Sein auf ihn ausrichte. Das bedeutet, ich sehe Gott und ich habe Respekt vor ihm und ich bewundere ihn, wie er ist. Und das ist ein Leben, das ich leben möchte, in dieser Bewunderung, in diesem Nacheifern zu ihm. Das ist dieses Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Und es bedeutet, wir wollen immer mehr so werden wie er, weil wir ihn bewundern, weil wir ihn respektieren. Wir wollen immer so mehr wie er werden und sein Verhalten annehmen. Wir merken uns hier noch dieses Stichwort der Herrlichkeit und Tugend, da komme ich gleich noch drauf, ist auch spannend. Aber was ich jetzt erstmal für uns mitnehmen möchte an dieser Stelle ist, wir haben diese Aufgabe bekommen, so zu leben, wie Gott ist, so zu leben, wie Gott gelebt hat in Jesus, und dazu hat er uns alle Kraft geschenkt. Dazu hat er uns den Heiligen Geist geschenkt, dazu hat er uns Rückenwind gegeben. Das ist das, was Petrus erstmal festmacht in diesem Vers 3. Und das müssen wir uns merken, wenn wir gleich über das nächste reden, weil er hat noch ganz andere Worte, aber wenn wir das vergessen, dann wird es schnell ungut. Im Vers 4 sagt Petrus dann, durch seine Herrlichkeit und Tugend hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Da betont er das nochmal, wir sollen Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Das, was ich gerade auch schon mit dem Leben in Ehrfurcht vor Gott ausgedrückt habe. Wir sollen so werden wie Gott. Wir sollen so vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das, was Jesus ausdrückt in Matthäus 5 am Ende. Ich glaube, das ist der letzte Vers des Kapitels sogar, in der Bergpredigt. Das ist das, was wir werden sollen. Das ist unsere Aufgabe, die wir bekommen. Ich habe es nochmal als Folie mitgebracht. Und jetzt ist aber interessant an diesem Vers, und ich habe da versucht, gerade schon so einen kleinen Hinweis drauf zu geben, dass dort steht in Vers 4, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Durch welche? Seine? Durch Jesu. Also durch die Herrlichkeit und durch die Tugend, die Jesus getan hat, haben wir jetzt diese Zusagen bekommen. Die kostbarsten Zusagen. Eines der kostbarsten Zusagen, die wir da drin haben, und ich möchte da gar nicht zu tief drauf eingehen, es nur in Erinnerung rufen, ist, dass wir mal die Auferstehung von den Toten haben werden. Wir haben das ultimative Leben, das wir bekommen. Das Leben, das Gott uns schenkt, ist so stark, dass wir mal von den Toten auferweckt werden und dass wir nie mehr sterben werden. Jesus fordert es im Johannesevangelium sogar so weit heraus, dass er sagt, ihr werdet gar nie mehr sterben. Und deswegen sagen vielleicht die Christen auch, gerade in den Briefen im Neuen Testament, dass die Brüder und Schwestern im Glauben entschlafen sind und nicht gestorben. Das ist interessant, warum sie dann ein anderes Wort verwenden, warum Paulus dann ein anderes Wort verwendet. Aber eben, weil diese Hoffnung da ist, diese kostbare Zusage, Gott will uns dieses Leben geben. Jetzt schon, aber auch dann in Ewigkeit durch die Auferstehung. Und eben durch die Herrlichkeit und Tugend Jesu. Und jetzt müssten wir uns mal anschauen, und so geht es zumindest mir, und ich habe das deswegen auch für uns alle gemacht, was bedeutet eigentlich Tugend? Weil Tugend ist so ein Wort, das hat man vielleicht schon oft gehört. Und man verbindet das schon irgendwie mit gutem Verhalten. Aber ich will mal nochmal genau reinschauen, nochmal genau herausfinden, was hat denn der Autor gemeint, wenn er da Tugend geschrieben hat, oder so wie wir es übersetzen. Und das Wort, das griechische Wort, weil das Neue Testament ja in Griechisch geschrieben wurde, ist Arete. Arete oder Arete, es kommt darauf an, ob du es Neugriechisch aussprichst oder so wie man es Altgriechische spricht. Arete. Und das wird bei uns eben mit Tugend übersetzt. Und aber was ist denn das, was damit gemeint ist? Im Alten Testament, wenn dieses Wort verwendet wird, auch das Alte Testament gibt es auf Griechisch, es wurde vor Jesus mal auf Griechisch übersetzt, da kann man immer mal nachschauen, wie die griechischen Wörter denn so im Kontext des Alten Testaments verstanden worden sind. Und im Alten Testament wurde dieses Wort vor allem immer für die Ruhmestaten des Herrn, das ist wieder so ein schwieriges Wort, gell? Ruhmestaten des Herrn verstanden, also Taten und Dinge, die Gott tut oder getan hat, die ihm, die ihn würdig machen, dass man ihn anbetet, dass man ihn lobt. Wo man sagt, oh krass, Gott, du hast das getan. Vielen Dank, dass du das getan hast. Ich bin dir so dankbar, dass du uns gerettet hast aus Ägypten zum Beispiel. Dass du uns geholt hast aus Sklaverei. Dass du uns Freiheit geschenkt hast. Ich danke dir, dass wenn Gefahren waren oder wenn Herausforderungen in meinem Leben waren, dass du mir geholfen hast. Das sind so Ruhmestaten, für die Gott gerühmt wird, auch in den Psalmen ganz viel. Und das ist das, was sie als die Tugenden des Herrn quasi darstellen. Also etwas, was Lob und Anerkennung verdient. Aber Tugend, und das ist dann auch so ein bisschen der antike Hintergrund, Tugend ist aber auch so eine charakterliche Stärke. Ich habe eine Definition gefunden, die heißt, die Großartigkeit oder Vorzüglichkeit einer Person oder Sache, die es ihr ermöglicht, ihr Ziel oder ihren Zweck zu erreichen, insbesondere im Sinne moralischer Vorzüglichkeit. Also Tugenden im Sinne von, das sind gute Dinge, die du tun sollst. Zum Beispiel sollst du nicht gierig sein, du sollst aber auch nicht alles immer nur irgendwie verprassen, sondern du sollst eine gute Mitte finden. Das hat zum Beispiel Aristoteles gesagt. Das ist eine Tugend. Also du bist moralisch und mit deinem Charakter hast du eine Stärke und sagst, das ist moralisch gut und so lebe ich. Also es ist auch eine charakterliche Stärke quasi, die es uns ermöglicht, ein Ziel und einen Zweck zu erreichen. Und Jesus hatte eben genau diese Tugend, daher kommen wir, das ist der Bogen, den wir schlagen. Jesus hatte diese Herrlichkeit und diese Tugend und das hat uns möglich gemacht, all diese Dinge von ihm zu bekommen, die wir bekommen haben, all diese Dinge, die ich gesagt habe. Das bedeutet, aus diesem guten Leben, das Jesus geführt hat, aus diesem Leben, das Lob verdient von Gott, wie er das alles getan hat, daraus heraus haben wir das bekommen. Das heißt, Petrus setzt hier eine Betonung darauf, was Jesus getan hat, wie er gelebt hat, was seine Taten waren. Und Gott hat ihn durch seinen Geist dazu befähigt und so weiter, ja, aber es setzt diesen Fokus auch auf die Dinge, die Jesus wirklich getan hat. Und das möchte ich auch, dass wir das gleich im Hinterkopf behalten, weil darum wird es gleich viel mehr geben bei Petrus. Was ist denn das, was wir dann am Ende tun? Was ist denn das, was unser Charakter wirklich hervorbringt im Leben? Und bei Jesus war das maßgeblich, dass sein Charakter und sein Leben so ist, wie es war. Und ich nehme es mal vorweg, bei uns ist es auch. Bei uns ist es auch maßgeblich für das, für unser Leben mit Gott und unser Glaubensleben. Dann lesen wir weiter in 2. Petrus 1, Vers 5. Und jetzt wird es spannend. Jetzt könnte man ein bisschen Druck erfahren. Denn jetzt sagt Petrus hier, aus diesem Grund aber, indem ihr allen euren Eifer aufbringt. Okay, wir merken uns, Petrus macht jetzt hier eine Wende. Er sagt, aus dem Grund, was ich jetzt alles gesagt habe, wir haben diese Kraft bekommen, wir wurden erwählt, wir sollen so werden wie Gott. Jesus hat so gelebt und hat uns gute Verheißungen dadurch gegeben. Aus all diesem Grund sollen wir jetzt allen Eifer aufbringen. Und das ist wieder so ein Wort, manchmal, mir geht es manchmal so, ist manchmal schön, eine andere Sprache zu lernen, weil da bekommen Worte wieder mehr Gewicht irgendwie. Und im Deutschen sind manche Sachen so abgedroschen und so geht es mir ein bisschen mit dem auch. Wir sollen all unseren Eifer aufbringen. Das bedeutet, wir sollen all unsere Kraft aufbringen, all unsere Leidenschaft. Wir sollen danach eifern, etwas zu erreichen. Wir sollen alles einsetzen, um das zu erreichen. Es soll die höchste Priorität in unserem Leben haben. Ihr versteht, ich versuche es so ein bisschen zu umschreiben, was es bedeutet. Nicht umsonst, glaube ich, gibt es das Schama Israel, also dieses, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, das erste Gebot der Doppelliebe quasi, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Vernunft und mit deiner ganzen Kraft. Ich glaube, das drückt es auch gut aus. Alles, was ich bin, alles, was ich denke, alles, was ich habe, soll Gott lieben. Und so ist es hier auch in diesem Vers. All unseren Eifer sollen wir aufbringen, um das zu erreichen, was jetzt kommt. Und das Interessante ist, dass Petrus hier jetzt auch eine Wendung verwendet für die Aufzählung, die jetzt hier gleich kommt. Da ist die Bedeutung auch echt interessant. Und ich bin noch nicht so 100% durchgestiegen, was das genau bedeutet. Da bin ich ehrlich mit euch. Manchmal braucht es auch mehr Zeit. Aber ich habe es mal versucht zu übersetzen mit stellt auf eigene Kosten zur Verfügung. Es ist so ein Wort, das er da eben verwendet, wo er sagt, das ist eigentlich was du machst und zur Verfügung stellst, indem du was von dir selbst gibst. Also ist so ein bisschen schwierig, das zu fassen, finde ich. Man könnte auch sagen, also genau, er sagt einmal, wir sollen etwas selbst zur Verfügung stellen. Das passt wahrscheinlich gut mit dem Eifer zusammen. Das heißt, wir sollen mit unserer eigenen Kraft daran arbeiten, diese Dinge zu erreichen. Und gleichzeitig drückt er aber auch damit aus, indem du das eine tust, und wir sehen das hier in der Auflistung, die er macht, wirst du auch was vom anderen bekommen. Quasi. Okay. Also was sollen wir denn jetzt zur Verfügung stellen? Nach was sollen wir eifern? Was sollen wir nachjagen? Und hier hat Petrus eben eine Aufzählung uns gegeben. Und es ist nicht unbedingt so, dass es wie Stufen sind, die wir so hoch klimmen. Und wenn ich das eine habe, dann habe ich das andere auch. Ich glaube, es sind mehr gute Dinge, gute Eigenschaften, die er sagt, an denen sollen wir dranbleiben. Und wenn wir das eine haben, soll das andere eben nicht außen vor bleiben. Wir sollen da nicht stehen bleiben. Und was ist das Erste, das er sagt? Er sagt, in eurem Glauben oder in eurer Treue oder in eurem Vertrauen, je nachdem, wie man es übersetzen möchte, wir sagen eben oft Glauben, tut eben diese Tugend hinzu oder schaut, dass da Tugend hineinkommt. Schaut, dass ihr auch Tugend zur Verfügung stellt. Das bedeutet, Tugend haben wir ja gerade schon definiert, das bedeutet, ich bleibe Gott treu. Das ist schon mal das Erste. Ich glaube Gott, ich vertraue ihm. Das ist das Erste, was er sagt. Indem ihr Gott vertraut, indem ihr ihm treu bleibt, schaut, dass diese Tugenden folgen. Schaut, dass diese Taten, die Jesus getan hat, in eurem Leben auch sichtbar werden. Schaut, dass euer Charakter wächst, dass er fest wird. Das ist das, was er hier sagt. Und dieses Vertrauen, ich glaube, wenn wir dieses Vertrauen haben, dann wird es auch daraus wachsen, dass wir sagen, ich vertraue dir, Gott. Ich vertraue dir, was du sagst über das Leben. Ich vertraue dir, was du sagst, wie ich leben soll. Und deswegen will ich das auch tun. Und deswegen will ich da auch weiterkommen. Und ich glaube, dass die Tugenden deswegen auch eine Folge daraus sind, dass Petrus es auch so formuliert hat aus diesem Grund. Und was mir total hilft, auch zu sagen, ja, ich will dranbleiben, ich will auch weiter diesen Weg gehen, sind zum Beispiel, wenn ich Zeugnisse höre, wenn ich Biografien lese, Biografien von christlichen Missionaren oder irgendwelchen anderen Menschen, die ihr Leben mit Gott gegangen sind und wo man merkt, da hat Gott gewirkt in ihrem Leben. Sie haben auf Gott vertraut und da sind Taten hervorgekommen, da ist ein Leben hervorgegangen, da kann ich nur mit Staunen draufschauen und dem will ich nacheifern. Und er sagt aber auch, in diesen Dingen, die ihr tut, in diesen Tugenden, soll auch Erkenntnis hinzukommen. Das bedeutet, wir sollen auch lernen, zu erkennen, was Gott gefällt. Wir sollen erkennen, wie er ist. Wir sollen wissen, was ist denn gut zu tun und was nicht. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Mir fällt es manchmal nicht so leicht. Was ist denn jetzt das Richtige, was ich tun soll? Mir hilft es total, die Bibel zu kennen. Mir hilft es total, da drin einfach immer regelmäßig zu lesen. Ich lese nicht nur Bibel, ich lese auch ganz viele andere Sachen. Ich habe auch Spaß an einem Roman. Versteht mich nicht falsch. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, was schreibt denn die Bibel? Wie ist Gott? Wie sollen wir leben? Und ich glaube, dadurch können wir auch lernen, Situationen besser zu beurteilen. Und das ist aber was, das habe ich gemerkt, und vielleicht hast du das auch schon erfahren, das ist was, wir müssen zuerst die Bibel lesen und erst dann wird es uns in den Situationen helfen. Ich tue mir schwer damit, vielleicht hast du auch eine andere Erfahrung, ich persönlich tue mir schwer damit, in einer Situation zu stecken, wo ich irgendwie unter Druck bin und dann plötzlich will ich aus der Bibel eine Antwort haben. Das funktioniert auch, aber ich merke, es ist viel einfacher, es ist viel angenehmer, in eine Situation zu kommen und dann schon zu wissen, ah ja, stimmt, das und das hat doch Paulus oder Jesus oder sonst irgendwas gesagt oder geschrieben. Ich schaue noch mal rein. Und das ist eigentlich so, wie ich handeln sollte. Weil die Bibel ist dick und da steht viel drin und um das Richtige zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach. Genau, das bedeutet diese Erkenntnis, immer weiter zu wachsen in dem Wissen zu Gott hin, in all dem, was ich tue. Und wir lernen dadurch Gott immer besser kennen. Und was soll daraus folgen, aus diesem Wissen, dass wir immer mehr Gott kennenlernen? Das soll folgen, dass wir Selbstbeherrschung haben. Selbstbeherrschung, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Selbstbeherrschung denkst. Ich glaube, das ist so meine These, wir sind zumindest in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so gut in Selbstbeherrschung. Beziehungsweise wir machen es auch gar nicht mehr so gerne. Weil wir bekommen auch immer alles und das ganz schnell und davon ganz viel. Weil wir einfach in einer reichen Gesellschaft leben und es ist gut. Ich bin froh, dass ich von allem genug habe jeden Tag. Ich bin froh, dass ich keinen Hunger leiden muss. Aber es hat eben diese Gefahr, dass wir uns nicht mehr beherrschen können. Und deswegen ist es, glaube ich, für uns auch sehr, sehr ein sehr wichtiger Punkt zu sagen, okay, ich will diese Selbstbeherrschung auch wieder lernen. Lernen können wir sie zum Beispiel dadurch, dass wir fasten. Da lernen wir ein Stück weit Selbstbeherrschung. Da lernen wir, unserem Körper zu unterzuordnen und zu sagen, nein, deine Bedürfnisse sind nicht so wichtig wie das, was ich von Gott bekomme. Jesus sagt einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Und so können wir unseren Körper wieder quasi trainieren und ihm sagen, hey, das Essen ist nicht so wichtig. Die Versorgung von dir ist manchmal zweitrangig. Viel wichtiger, was mir wirklich Leben gibt am Ende, weil mein Körper wird sterben, was mir wirklich Leben gibt am Ende, ist Gott. Und ich glaube, so ist es in vielen Dingen. So ist es vielleicht, wenn wir auf Social Media unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob es der WhatsApp-Status bei dir ist oder Instagram oder Facebook oder irgendwelche anderen Sachen. Da können wir uns leicht drin verlieren. Es kann auch ein Buch sein, es kann auch ein Film sein, es kann auch eine Serie sein. Da können wir uns leicht drin verlieren, weil es uns Dopamin gibt, weil wir da so einen Kick bekommen. Es kann auch sein, dass man Sachen kaufen will, dass es Konsum ist, dass man immer mehr haben möchte. Es kann aber auch sexuelle Lust sein, wie Pornografie. Ist auch ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Es kann Heißhunger sein, wie Bingen, also halt so viel essen, ohne irgendwie sich beherrschen zu können. Ich habe gelesen in einem Kommentar, es kann auch Komfort sein. Das fand ich auch interessant. Lieber mal länger liegen zu bleiben, statt seine Pflichten zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob das dich betrifft. Das kannst du alles selber beurteilen. Das weißt du selbst auch meistens am besten. Das sind aber Bereiche, wo Gott, glaube ich, will, dass wir lernen, uns selber unter Kontrolle zu halten. In einem guten Maß zu leben. Und dieses Maß wird uns am Ende auch helfen, dass wir sagen, wir bleiben an etwas dran. Zu verzichten hilft uns oder trainiert uns, an etwas dran zu bleiben. Zu sagen, ich halte durch. Und das ist eben schon der nächste Punkt, den Petrus hier macht. Zu sagen, ich halte durch. Weil darauf kommt es wirklich an. Und wir werden immer mehr merken, wenn wir jetzt zum Ende dieses Abschnitts kommen, darum geht es Petrus eigentlich. Und dieses Ausharren, dieses Durchhalten bedeutet, ich bleibe an Gott dran. Trotz vielleicht der tiefen Täler, die ich in meinem Leben habe. Trotz vielleicht der Enttäuschungen, die ich auch erlebe mit Gott. Wo ich sage, da fühle ich mich vielleicht alleingelassen, da fühle ich mich enttäuscht. Da lief was nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Und diese Enttäuschungen erleben wir immer wieder. Und ich kann ja nicht genau sagen, immer aus welchem Grund. Manchmal erleben wir das, weil wir vielleicht falsche Vorstellungen haben. Manchmal erleben wir das aber einfach, weil uns jemand Unrecht antut. Weil uns jemand irgendwie vielleicht irgendwo rausmobbt. Weil jemand uns vielleicht irgendwie was antut, was eigentlich nicht gut ist. Und in diesen Enttäuschungen aber zu sagen, nein, ich bleibe an Gott dran und ich halte durch. Auch wenn es gerade schwierig ist. Das bedeutet, ich glaube, das ist diese Verbindung auch, die zur Selbstbeherrschung da ist. Und das ist auch das, was die Schreiber des Briefes auch immer wieder sagen, bleibt unbedingt dran, bleibt unbedingt an Jesus dran, auch wenn es manchmal schwierig ist. Weil das ist die einzige große Hoffnung, die wir haben, gerade für unser Leben nach unserem Tod. Das ist der einzige Mensch, der wieder von den Toten auferstanden ist und nicht mehr gestorben ist. In der Bibel lesen wir auch, dass andere wieder von den Toten auferstanden sind. Aber nur Jesus ist nicht mehr gestorben. Alle anderen hat der Tod wieder, die sind wieder gestorben und sind wieder eingeschlafen, wie du es auch mal nennen möchtest. Und deswegen ist Jesus unsere größte Hoffnung. Und deswegen sollen wir durchhalten in unseren Krankheiten, in unseren Nöten, in den Tiefs, die wir haben. Und ich glaube, dieses Durchhalten, wie Petrus hier schreibt, das wird zu Gottesfurcht, das wird zu dieser Ehrfurcht vor Gott führen, immer ihn mehr zu respektieren, ihm immer mehr anzusehen und zu staunen. Immer mehr von ihm haben zu wollen. Ich glaube, und das ist auch das, was man hört von Menschen, was ich selber erfahren habe, wenn du gerade diese tiefen Täler hast, wo du durchhältst und wenn du an Gott bleibst, es kann ein riesen Katalysator, ein riesen Schub für deinen Glauben geben. Es kann dich nochmal viel mehr festigen, es kann dich viel stärker machen in deinem Vertrauen zu Gott. Das kann dich charakterlich total positiv verändern, wenn wir an Gott dranbleiben. Auch, ich glaube auch, gute geistliche Gewohnheiten, gute Gewohnheiten des Betens, des Bibellesens, des Gemeinschaftshabens zusammen als Christen, des Dienens, also jemandem zu helfen, auch wenn es mich was kostet. All diese Dinge, glaube ich, sind auch Teil davon, zu sagen, ich will dieses Leben in dieser Gottesfurcht leben. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden wir auch immer mehr wachsen, eben in dieser Liebe, die auch vor allem Jesus ausgemacht hat. In der Liebe, die eben ans Kreuz gegangen ist, zu den anderen Gläubigen zuallererst, schreibt hier Petrus. Aber dann am Ende wird es in der göttlichen Liebe enden. In der Liebe zu allen Menschen, um uns herum, zu unserem Nächsten. Und deswegen können wir, glaube ich, gerade auf das, was Petrus hier schaut, mal einen Blick draufwerfen und sagen, wo bin ich denn? Und mal auch den Heiligen Geist oder Gott zu fragen, Gott, wo stehe ich denn? Wo willst du denn, dass ich noch mehr Eifer aufbringe? Willst du, dass ich mehr Selbstbeherrschung lerne? Willst du, dass ich mehr in meinem Glauben umsetze, mehr Tugenden pflege, dass ich mehr Tugenden tue? Willst du, dass ich dich besser kennenlerne? Was ist das, wonach ich gerade eifern soll, wo ich meinen Teil dazu tun soll? Und das Gott zu fragen. Und Petrus sagt, das sollt ihr mit allen Eifer tun. Das sollt ihr mit allen Eifer tun. Und warum sollen wir das tun? Und deshalb schreibt er hier in Vers 8, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Manchmal wünschen wir uns, dass unsere Glaubensschritte so plötzlich gehen. Manchmal wünschen wir uns, dass es wie Treppe steigen. Ich bin hier auf einem Plateau und dann gehe ich in den Gottesdienst oder ich lasse für mich beten oder mache irgendwas und dann macht es einen Sprung und dann bin ich auf einmal, habe ich mehr Glauben, vertraue ich mehr oder ich habe irgendwie einen Durchbruch oder ich bin auf einmal ein viel liebenderer Mensch oder etwas fällt von mir ab, was mich schon lange belastet hat. Das kann sein, dass es Gott tut. Und Gott macht es auch in manchen Fällen. Aber ich glaube, das macht Gott nicht immer. Ich glaube, dass es genauso manchmal ist oder wahrscheinlich öfter sogar, wie Petrus hier in Vers 8 schreibt. Er sagt, das soll bei euch vorhanden sein, das soll ständig zunehmen. Und ein ständig zunehmen ist nicht ein Sprung, ich mache immer einen Sprung und einen Sprung und einen Sprung, sondern es ist was ständig und beständig wächst. Es ist wie eine Pflanze, die du jeden Tag anschaust und die jeden Tag gefühlt gleich aussieht, aber irgendwann ist es halt, wird es größer und wird vielleicht ein Baum oder eine Blume oder bringt Frucht. Ich glaube, so ist es auch. Und die Pflanze, die wächst jeden Tag ein bisschen weiter. Sie tritt jeden Tag an und sagt, ich mache weiter. Und so wächst sie langsam. Und ich glaube, es ist so ein gutes Bild. Und deswegen wird auch die Frucht, auch hier, ja, unfruchtbar. da wird wirklich die Frucht genannt, auch oft als Beispiel verwendet, weil Glaube so wächst. Und unser Glaube soll nicht leer bleiben, sondern er soll erfüllt werden. Unser Vertrauen zu Jesus soll nicht leer bleiben, sondern er soll erfüllt werden und soll Frucht bringen. Und wir sollen Jesus immer besser kennenlernen. Wir werden das tun, wenn wir da unseren Eifer hineinstecken. Wir werden ihn immer besser kennenlernen. Und Petrus ist ganz klar, er sagt, hey, doch wer alles das nicht hat, wer nicht diesen Eifer hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Er sagt, Leute, ihr dürft es auf keinen Fall vergessen, dann seid ihr wie ein Blinder. Ihr dürft nicht vergessen, was euch Jesus geschenkt hat. Ihr dürft nicht vergessen die Sünden und die Sachen, die vor Gott waren und euch den Weg zu ihm versperrt hat, dass er sie weggeräumt hat. Das dürft ihr nicht vergessen, was ihr für ein Leben bekommen habt. Ihr dürft nicht vergessen, was ihr für eine Freiheit bekommen habt, weil sonst werdet ihr nur im Dunkeln herumtappen. Und ihr werdet kurzsichtig sein. Aber Gott schenkt euch ja Licht. Gott schenkt euch ja diese Freiheit und dieses Leben. Und lasst uns nicht aufhören, nach diesem Leben zu eifern. Und ich glaube, das ist was, das dürfen wir wirklich uns immer wieder jeden Morgen neu vornehmen, zu sagen, nein, ich bleibe da nicht stehen, sondern ich gehe weiter, weil wir können stehen bleiben. Sie würden das alles nicht schreiben, wenn nicht die Möglichkeit besteht, dass Leute stehen bleiben und dass sie sagen, ich habe vielleicht vergessen, was Gott mir alles Gutes getan hat. Das sagen sie nicht. Man sagt es ja gerne, ja, ich weiß, was Gott mir Gutes getan hat. Aber man wird es im Leben eines Menschen sehen. Man wird es in meinem Leben sehen, wenn ich aufhöre, da zu eifern. Man wird es in dem Leben dieser Menschen sehen, dass diese Freiheit nicht mehr so richtig da ist und dass sie es vergessen haben, was da eigentlich Gott ihnen geschenkt hat. Und in Vers 10 sagt er dann, darum seid umso eifriger, er benutzt wieder dieses Wort eifrig, darauf bedacht, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Macht eure Berufung, macht, dass Jesus euch beruft. Und er schlägt den Bogen zum Anfang und sagt, ihr wurdet berufen. Und diese Berufung, diese Erwählung müsst ihr festmachen. Da müsst ihr dranbleiben. Da dürft ihr nicht aufgeben. Er hat euch alle Kraft geschenkt. Er hat euch den Rückenwind dafür gegeben. Und jetzt geht auch. Stellt euch nicht gegen den Wind. Lasst es nicht zu Gegenwind werden, sondern lasst es weiter dein Rückenwind sein, indem du mit Gott in diese Richtung gehst. Mit Eifer. Und er sagt, dann werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen. Und ich glaube, was Petrus hier meint, ist, dann werdet ihr euren Glauben nicht verlieren. Dann werdet ihr diese Hoffnung nicht verlieren, die ihr in Jesus habt. Und diese Gefahr ist da. Diese Gefahr ist da, dass wir stehen bleiben, dass wir diesen Eifer abebben lassen und dass wir unseren Glauben verlieren. Diese Möglichkeit besteht. Sonst würde er das nicht schreiben. Sonst würde Paulus das auch nicht immer wieder schreiben, weil das macht er auch, dass man dranbleiben soll. Und auch Johannes in seinen Briefen sagt, es gab Menschen, die waren unter uns und die sind wieder gegangen. Sie haben es wieder verloren, aber nicht, weil Gott sie ihnen weggenommen hat, sondern weil sie stehen geblieben sind, glaube ich, weil sie weggegangen sind von Gott. Ja, ihr seid da. Das ist gut, ja. Ich glaube nicht, dass ihr da Angst haben müsst. Ich glaube nicht, dass es was ist, wo man sagt, oh, bin ich noch drin oder bin ich nicht mehr drin. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du sagst, ich will da drin sein, ich will dieses Leben leben, dann bist du drin. Das glaube ich. Gott ist da nicht fies, Gott heißt dich da willkommen. Aber es ist eben eine Warnung davor, aufzugeben damit. Und ich glaube, man wird es merken in seinem eigenen Leben. Dann wirst du auch Entscheidungen treffen, die von Gott wegführen. Und dann wirst du dich vielleicht auch irgendwann gegen Gott entscheiden. Das wird eine bewusste Entscheidung vielleicht auch sein. Also keine Angst haben, aber die Warnung ernst nehmen. Ja, nee, also halt, genau, also das ist mir wichtig. Wir sollen eifern, wir sollen dranbleiben, es soll uns eine Erinnerung sein und das brauche ich oft auch. Es soll uns eine Erinnerung sein, zu sagen, ja, ich gebe jeden Tag da wieder Kraft hinein. Ich nehme mir jeden Tag auch wieder diese Zeiten für Gott, ihn zu begegnen. Ich komme auch immer wieder in eine Gemeinde, weil ich da dranbleiben will, weil das wichtig ist. Das ist es, was er hier ausdrücken möchte. Und das, ich will mich immer wieder daran erinnern lassen. Ich brauche das immer wieder, auch wenn ich das schon Jahre mache und manche von euch machen es noch vielleicht viel mehr Jahre. Aber ich muss auch immer wieder, diese Leidenschaft auch bekommen und erinnert werden dafür, dass es gut ist, das weiterzumachen. Und auch wenn es sich manchmal vielleicht trocken anfühlt, ist es gut, dran zu bleiben. Weil ich werde auch wieder Durchbrüche haben. Und es sagt er hier auch, auf diese Weise, wenn ihr das macht, dann werdet ihr Eingang in das ewige Reiches, in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus gewährt werden. Wenn ihr so lebt, wenn ihr das macht, dann werdet am Ende, werdet ihr in diesem neuen Reich, in diesem neuen Land, in dieser neuen Nation, in dieser neuen Welt von Jesus Christus, werdet ihr Teil davon sein. Dann werden wir Teil davon sein, wenn wir dranbleiben. Und deswegen möchte ich die Predigt schließen mit diesem Satz: Setzt alles dafür ein, so zu werden wie Gott. Setzt alles dafür ein, wie Gott zu werden. Deine ganze Kraft und dein ganzes Herz hinein, setzt deine ganze Seele hinein und deinen ganzen Verstand, richte alles danach aus, so zu werden wie Gott. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch. Nicht umsonst hat Gott diesen Spruch Israel gegeben. Und ich sage das jeden Morgen. Ich sage mir das jeden Morgen. Ich soll Gott, meinen Herrn lieben, von ganzer Kraft, von ganzer Seele, mit meinem ganzen Verstand und mit meinem ganzen Herzen. Jetzt habe ich die Reihenfolge durcheinander gebracht. Aber weil ich mich daran erinnern will, jeden Morgen wieder neu will ich mir das zurufen. Ich möchte abschließen mit einem Gebet. Vater, und so danke ich dir, dass du uns rufst in ein neues Leben. Und dieses Leben ist so reich. Es hat so viel für uns, so viel Freiheit, so viel Freude. Du möchtest uns so reich da beschenken. Und es ist ein Geschenk von dir, dass wir es haben. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder daran erinnerst, da nicht aufzugeben, da dran zu bleiben, dir nachzueifern, weil du es wert bist, weil das, was wir bei dir bekommen, bekommen wir nirgends anders. Und ich will nicht müde werden, dem hinterher zu rennen. Und helf uns einfach, uns dort immer wieder dran zu erinnern. Schenk uns immer wieder Begegnungen mit Menschen, mit deinem Wort, hier in der Gemeinde, aber auch darüber hinaus, die uns immer wieder diesen Schub geben zu dir hin. Dass wir am Ende, wenn du wiederkommst, Jesus, und darauf warten wir, wenn du hier alles Unrecht beseitigst, wenn du mal trennst den Spreu vom Weizen, dass wir bei dir sein können. Danke. Amen.